Okay, dann darf ich euch alle herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung hier im Rahmen des Dies Academicus. Wir freuen uns, dass doch einige gekommen sind, um sich dem Thema hier zusammen mit uns zu widmen. Mein Name ist Jakob Horn, da drüben sitzt meine Kollegin Johanna Demel. Wir sind die SprecherInnen des Podcasts Jetzt erst recht, den wir hier heute mit diesem Gespräch auch das erste Mal live aufzeichnen. Und wir möchten heute über ein Thema sprechen, in das in den letzten Jahren viel Bewegung gekommen ist, das immer noch sehr kontrovers ist. Und das aber vor allem deswegen interessant ist, weil es zum einen diesen unvermeidlichen Akt des Sterbens betrifft und gleichzeitig Fragen aufwirft, was die Grenzen der individuellen Entscheidungshoheit betrifft. Also es soll, wie angekündigt, um Sterbehilfe gehen und darüber wollen wir zunächst auf der Bühne sprechen und dann im Anschluss aber sehr gerne auch noch mit euch gemeinsam. Und zunächst darf ich diejenigen vorstellen, die uns all die Fragen und Probleme hier heute beantworten sollen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Professorin Dr. Elisa Hofen, Professorin für deutsches und ausländisches Strafrecht hier an der Universität Leipzig und außerdem Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof und Professor Dr. Thomas Weigand von der Universität Köln. Schön, dass Sie beide heute hier sind.
Dankeschön.
Dann starten wir auch mit der ersten Frage. Sie haben ja beide mehrfach zu dem Thema Sterbehilfe publiziert. Weshalb hat denn ausgerechnet dieses Thema eine solche Relevanz für Sie? Vielleicht Sie, Herr Weigand, als Gast zuerst und danach bitte Frau Hofen.
Ja, also mit vorrückendem Lebensalter wird das Thema natürlich drängender. Aber ganz unabhängig davon, wie Sie gerade schon ausgeführt haben, meine ich auch, dass hier eine ganz grundsätzliche Frage sich stellt, nämlich das Verhältnis zwischen der Herrschaft des Einzelnen über sein Schicksal und den Interessen des Staates und wie diese beiden Dinge in Einklang gebracht werden können. Das hat mich eigentlich auch schon in früherer Jugend interessiert und deswegen habe ich mich damit beschäftigt.
Also für mich war der Auslöser tatsächlich vor allem dieser neue Paragraph 217 StGB, der mittlerweile abgeschafft wurde. Darüber werden wir heute ja sicher nicht sprechen, der mich damals irritiert hatte und ich mich gefragt hatte, warum gibt es so eine Regelung, was möchte man damit erreichen? Und habe dann im Zuge meiner Beschäftigung damit ja einfach auch ganz grundsätzlich gemerkt, wir reden zu wenig über Tod, über Alter und über Sterben in unserer Gesellschaft. Das sind natürlich keine besonders schönen Themen, aber sie werden uns alle betreffen. Und deswegen meine ich, dass wir da eine viel breitere gesellschaftliche Diskussion brauchen, die ethischen und rechtlichen Fragen noch stärker beleuchten. Ja, und das hatte mich daran auch immer fasziniert.
Sie haben es soeben schon angesprochen, der Paragraph 217 StGB umfasste die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung. Dieser wurde 2020 für verfassungswidrig und somit nichtig erklärt. Bei der Urteilsverkündung brach dann im Saal Applaus aus, etwas doch sehr Außergewöhnliches. Frau Hofen, hätten Sie auch geklatscht und war das Urteil für Sie in der Form erwartbar?
Also ich hätte innerlich geklatscht und mich gefreut, nach außen wahrscheinlich eher nicht in einem Verfassungsgericht. Aber tatsächlich, also ich habe mich über das Urteil sehr gefreut und ich war auch überrascht. Also tatsächlich hätte ich mit dem Ergebnis so nicht gerechnet. Das Bundesverfassungsgericht war bisher immer sehr zurückhaltend, wenn es um die Bewertung strafrechtlicher Normen ging. Hat dem Gesetzgeber immer einen sehr weiten Entscheidungsspielraum, Beurteilungsspielraum zugestanden, sodass ich mit den klaren Worten, die das Verfassungsgericht hier gefällt hat, nicht gerechnet hätte. Ich war positiv überrascht davon.
Die Ampelparteien waren ja doch relativ zurückhaltend, was dieses Thema angeht. Also im Koalitionsvertrag heißt es nur, man würde das begrüßen, wenn das Thema über fraktionsübergreifende Anträge einer Entscheidung mal zugeführt würde. Und drei solcher Anträge sind jetzt bereits eingebracht in den Bundestag. Vor ein paar Tagen waren die auch Gegenstand einer Anhörung im Rechtsausschuss. Herr Weigand, wie optimistisch sind Sie denn, dass in dieser Legislaturperiode tatsächlich noch ein Sterbehilfegesetz verabschiedet wird?
Eigentlich bin ich zuversichtlich, dass das gelingt, denn es scheint ja, also zunächst mal muss man sagen, dass durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gewissermaßen eine Lücke entstanden ist. Die Frage, ob man einem anderen Menschen bei dessen Suizid helfen kann, ist jetzt ungeklärt, ungelöst. Man kann es bei diesem Zustand belassen, der also bedeuten würde, jeder kann unter allen Umständen einem anderen Menschen, der bei klarem Bewusstsein ist, beim Suizid unterstützen. Aber andererseits kann der Staat auch gewisse Regeln aufstellen, dass zum Beispiel bestimmte Medikamente nicht zugänglich sind, die beim Suizid sehr nützlich wären, sodass es unterm Strich wohl besser wäre, wenn da eine rechtliche Regelung gefunden würde. Und ich glaube, dass die vorliegenden Entwürfe, über die wir vielleicht später noch sprechen können, durchaus vernünftige Ansätze haben. Und deswegen meine ich, dass schon gute Aussicht besteht, dass da was draus wird. Was genau wird man sehen? Der politische Prozess ist ja so etwas aus seinen normalen Bahnen geraten, weil die Anträge fraktionenübergreifend sind. So wird man sehen, was herauskommt. Das führt nicht immer zu den besten Ergebnissen, solche parlamentarische Prozesse. Aber dass etwas herauskommt, glaube ich eigentlich schon.
Ich wäre da auch auf deiner Seite, Thomas. Also ich glaube auch, dass was dabei rauskommen wird, weil der Druck doch sehr hoch ist. Allerdings bin ich nicht so sicher, ob ich das gut finde in dem Kontext. Also ich bin ganz klar dafür, wir brauchen dringend ein Sterbehilfegesetz. Ich bin nur von keinem der drei Entwürfe so wirklich überzeugt. Und Thomas hat es schon angedeutet, es ist eine besondere Konstellation insoweit, als dass das nicht wie sonst mit dem Sachverstand auch des Justizministeriums erarbeitet wird, sondern dass sich halt einfach Abgeordnete finden, verschiedener Parteien, die dann sagen, so, also ne, wir einigen uns ungefähr auf diese oder jene Lösung. Das ist natürlich ein sehr demokratischer Prozess, der natürlich auch daher kommt, dass es ein sehr, sehr sensibles Thema ist, wo man sagt, da soll vielleicht kein Fraktionszwang herrschen, da soll jeder seinem Gewissen folgen. Aber für die Qualität der Gesetze ist das nicht unbedingt förderlich. Also ich bin gespannt, ob letztendlich alle drei Entwürfe zu viele Kritikpunkte auch einfach ernten werden, dass man sagt, also keiner davon kann wirklich überzeugen. Zumal Sie, wir werden ja noch darüber sprechen, ganz wichtige Fragen völlig außen vor lassen. Die aktive Sterbehilfe zum Beispiel ist immer noch nicht adressiert.
Wenden wir den Blickpunkt vielleicht mal ein bisschen vom parlamentarischen Prozess weg und Richtung Rechtsprechung, denn die hat ja in den letzten Jahren dieses Thema ganz, ganz stark geprägt. Man muss übrigens sagen, vor allem die Leipziger Rechtsprechung ist da mit vorangegangen, zum einen durch das Bundesverwaltungsgericht hier, aber auch durch die beiden ansässigen Strafsenate des Bundesgerichtshofs. Über deren Entscheidung werden wir sicherlich auch noch sprechen. Und trotzdem möchte ich vorher noch mal zurückkommen auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Johanna, du hast die schon angesprochen. Das wird sicherlich die sein, die in der breiten Gesellschaft am meisten wahrgenommen wurde. Und in diesen Leitsätzen der Entscheidung, da finden sich einige Punkte, die sollten wir vielleicht noch mal rekapitulieren zu Beginn dieses Gespräches, weil das ja für alles, was folgt, doch der Ausgangspunkt sein sollte. Also das Gericht sagt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, was uns zusteht, das umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und dieses Recht schließt auch ein, sich das Leben zu nehmen. Und die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben nach seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz dann ein Ende zu setzen, das ist als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und von Gesellschaft zu respektieren. Und vielleicht noch der wichtigste Punkt für unser Gespräch hier heute: Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst eben auch die Freiheit, bei Dritten Hilfe zu suchen und, wenn die dann angeboten wird, sie auch wahrzunehmen. Also hier lässt sich ja doch eine sehr liberale Tendenz der Rechtsprechung auf dieses Thema erkennen. Frau Hofen, würden Sie sagen, das zeichnet eine gesellschaftliche Entwicklung nach oder geht die Rechtsprechung hier ein bisschen voran und nimmt diese gesellschaftliche Entwicklung vielleicht sogar ein Stück weit vorweg?
Ich glaube schon, dass die Rechtsprechung hier eigentlich nachzeichnet, was in der Bevölkerung auch weitgehend gewünscht ist. Also es gibt ja Befragungen, es gibt ja Studien, die zeigen, dass eine große Mehrheit der Menschen sich eine solche Suizidbegleitung wünscht. Also ich wünschte, dass das rechtlich zulässig ist. Sogar fast 2/3 aller Befragten bei einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung wollen die aktive Sterbehilfe. Ja, also dass man tatsächlich nicht nur unterstützt, sondern selbst den Menschen letztendlich tötet. Ja, also das wünscht eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland. Insoweit glaube ich, dass die Rechtsprechung eigentlich nur das tut, was die meisten wollen und was vielleicht eher im parlamentarischen Prozess nicht abgebildet wird, weil es sehr starke, auch konservativ starke Kräfte gibt, die da vielleicht gar nicht die Mehrheitsmeinung repräsentieren, die aber auch starken Einfluss haben im demokratischen Prozess von Seiten der Kirchen etc.
Wir möchten nun auf den rechtlichen Status quo zu Sterbehilfe eingehen und dessen historische Herleitung. Denn der Umfang der Normen, durch die die Sterbehilfe unmittelbar betroffen ist, ist seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sehr übersichtlich. Es blieb nur noch § 216 StGB übrig. Und ich finde, an dieser Norm lässt sich sehr schön sehen, dass die Überlegungen und Diskussionen zur Sterbehilfe nicht unbedingt ein gegenwärtiges Phänomen sind. Denn der Paragraph 216 StGB stammt aus dem Jahr 1871. Er ist somit seit über 150 Jahren Teil des deutschen Strafrechts und in all dieser Zeit in seinem Tatbestand gleich geblieben. Lediglich der Strafrahmen und die Versuchsstrafbarkeit haben sich geändert. Lassen Sie uns also vielleicht mit etwas ganz Grundsätzlichem beginnen. Frau Hofen, was würden Sie denn sagen, warum gibt es überhaupt eine Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen?
Also es gibt verschiedene Ansätze, mit denen das begründet wird. Und Thomas, vielleicht kannst du dann zu den beiden anderen Konzeptionen etwas sagen. Für mich steht ganz klar im Fokus der sogenannte Übereilungsschutz. Also dass wir davon ausgehen, ein Mensch, der tatsächlich über sein Rechtsgutleben verfügen möchte, der also sterben möchte, der muss diesen finalen Akt selbst vollziehen, um auch damit zu dokumentieren und deutlich zu machen, dass er wirklich aus dem Leben scheiden möchte. Ja, und die Idee hinter 216, jedenfalls eine sehr tragende Idee ist, wenn ich das einem anderen überlasse, dann möchte ich es vielleicht doch nicht wirklich. Ja, dann habe ich vielleicht noch nicht hinreichend deutlich gemacht, ich gehe diesen Schritt in den Tod tatsächlich mit vollem Willen, im vollen Bewusstsein der Konsequenzen und nicht nur aus einem vorübergehenden Sterbewunsch, sondern wirklich, weil ich mir sage, das soll das Ende meines Lebens sein. Ja, also dass das eine Idee dahinter ist, zu sagen, ne, dadurch, dass ich das selber vollziehen muss, dokumentiere ich ganz klar, das ist keine übereilte Erwägung, das habe ich mir so gut überlegt. Ja, und der 216 soll deswegen bestrafen, wenn ich das einem anderen überlasse. Das wäre zu leicht, dann aus dem Leben zu scheiden.
Ja, also wenn man, wie Sie ja richtig ausgeführt haben, jetzt 150 Jahre zurückgeht zu der Entstehung des Paragraphen 216 und sich die Vorstellungen der damaligen Zeit vor Augen führt, dann ist es im Grunde schon eine liberale Lösung, denjenigen, der einen anderen auf dessen Willen hin tötet, nicht wegen Mordes zu bestrafen, sondern dass man da überhaupt das milder betrachtet, weil zu der Zeit das menschliche Leben eben überhaupt nicht als zur Disposition stehend angesehen wurde. Und der zweite, aber das ist ja insoweit Geschichte, und da hat das Bundesverfassungsgericht ja gezeigt, immerhin 150 Jahre später, dass sich da eine gewisse Verschiebung der Gewichte gezeigt hat. Das Zweite, das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, wie Elisa Hofen das gerade angesprochen hat. Es geht bei der Tötung auf Verlangen wesentlich auch um die Beweisfrage. Also wenn Sie sich vorstellen, zwei Menschen gehen in einen Raum, eine Viertelstunde später kommt einer von den beiden heraus, der andere ist tot. Und derjenige, der herauskommt, sagt, ja, der Kollege hier, der hat mich gebeten, ihn umzubringen, das habe ich gemacht und das war's dann, tschüss. Dass man da sagen will, ja, wir würden es schon gerne näher wissen, wie das abgelaufen ist und ob er das wirklich wollte. Das spricht also dagegen, dass man die Einwilligung des Betroffenen, so wie beim Hausfriedensbruch, einfach sagt, na gut, wenn der einverstanden ist, dann kann ich in die Wohnung reingehen. Dass man das ein bisschen anders betrachtet, wenn es ums Leben geht.
Also Sie haben das ja gerade schon angerissen. Also in unserer Rechtsordnung ist die Strafbarkeit ja grundsätzlich ausgeschlossen, wenn eine Einwilligung vorliegt. Also wenn ich jetzt Johanna erlaube oder bitte, mir mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, dann mag das für mich sehr schmerzhaft sein, aber sie macht sich trotzdem nicht wegen Körperverletzung strafbar. Herr Weigel, Sie haben auch diese selbstbestimmte Verfügungsmacht des Trägers über das eigene Rechtsgut mal als dessen Essenz beschrieben. Warum ist jetzt genau beim Rechtsgut Leben als eigentlich einzigen eine Ausnahme? Also woher kommt die Annahme, dass das Leben jetzt gerade nicht disponibel sein soll?
Ja, also die Ausnahme, Sie haben das Thema ja gerade schon angesprochen, gibt es bei der Körperverletzung auch nur in anderer Form. Aber beim Leben ist es natürlich besonders auffällig, dass man darüber nicht einfach so autonom verfügen darf nach dem Paragraphen 216. Ich glaube, dass da im Hintergrund, auch da wiederum 19. Jahrhundert, schon auch religiöse Gedanken sind, dass das Leben also ein Geschenk Gottes ist und man also nicht einfach das Leben wieder wegnehmen darf als Mensch. Dahinter stehen auch neben den gerade schon genannten Beweisproblemen auch das immer wieder gehörte Argument des Dammbruchs, dass man, wenn man einmal erlaubt, dem T den O zu töten, unter bestimmten Voraussetzungen, dass dann im Grunde keine Grenze mehr aufgestellt werden kann, und der Begriff der Euthanasie, das wissen Sie ja wahrscheinlich meistens, ist ja dann auch unter dem Nationalsozialismus missbraucht worden, in Fällen, für die er sicher nicht passt. Also insofern spielt das schon auch eine Rolle, dass man eben diese Heiligkeit des Lebens als ein wichtiges Element angesehen hat. Und wahrscheinlich auch das 19. Jahrhundert, dass die Menschen, speziell die Männer, wertvoll waren für den Staat. Dass man also nicht wollte, dass einfach zu viele verschwinden, die man sonst vielleicht in der Armee brauchen könnte. Ne?
dieser Gedanke, der findet sich ja, also dass das Leben jetzt nicht nur dem Einzelnen gehöre, sondern eben auch Gott oder dem Staat, der Allgemeinheit, also der findet sich schon bei Platon und Aristoteles, aber auch ganz, ganz stark im Christentum. Sie haben ja die konservativen Stimmen auch schon ein bisschen angesprochen. Lässt sich denn so ein Lebensschutz gegen den Willen zugunsten der Allgemeinheit in der modernen Gesellschaft so noch rechtfertigen?
Nein, lässt er sich nicht. Also in einem liberalen Rechtsstaat kann man auf diese Weise das nicht mehr begründen. Und auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist ja da auch eindeutig, die ja sehr klar sagt, ich habe ein Recht darauf, über das Ende meines Lebens zu bestimmen, sogar im allgemeinen Persönlichkeitsrecht verankert. Das sind also die traditionellen Wurzeln dieser Idee, aber das lässt sich heute so definitiv nicht mehr begründen. Der einzige legitime Grund dahinter, dass wir die Einwilligung in den eigenen Tod anders behandeln als die Einwilligung in die Preisgabe anderer Rechtsgüter, ist sicher die Irreversibilität. Ja, also wenn, ne, dass man einfach sagen muss, danach bin ich tot, das ist natürlich eine so gravierende Folge, dass es Gründe dafür gibt zu sagen, hier müssen wir ganz genau hinschauen. Ja, hier müssen wir möglicherweise, darüber werden wir noch zu sprechen kommen, Verfahrensvorschriften einführen, um sicherzustellen, dass derjenige wirklich autonom auf sein Rechtsgut verzichtet. Aber nur darum kann es gehen. Es kann nicht darum gehen zu sagen, du darfst nicht über dein Leben verfügen. Das darf ein freiheitlicher Staat nicht tun. Was er sagen kann, ist, zu deinem Schutz stelle ich bestimmte Regeln auf, um sicherzustellen, dass du es auch wirklich willst. Dass es wirklich autonom geschieht und nicht beeinflusst durch andere zum Beispiel.
Vielleicht noch einen Satz anfügen kann, was ja interessant ist, auch mit Blick auf die Entstehungszeit, ist, dass eigentlich niemand wirklich auf den Gedanken gekommen ist, auch im 19. Jahrhundert, den Suizid unter Strafe zu stellen. Beziehungsweise dann, wenn er missglückt, einen versuchten Suizid. In anderen Rechtsordnungen hat man das ja durchaus gemacht, auch relativ lange beibehalten. Aber von der Grundidee her, dass das Leben nicht zur Disposition steht, hätte man konsequenterweise sagen müssen, auch der Suizid ist verboten. Ne?
Wir haben ja zu Beginn schon gesehen, hier sitzen auch ein paar Nichtjuristen. Frau Hofen, könnten Sie bitte einmal erklären, was ist denn eine Beihilfe und warum ist die bei einem Suizid straffrei?
Ja, also versuchen wir erstmal nur ganz, ganz juristisch. Eine Beihilfe ist eine Teilnahme zu einer Tat. Sie sind also nicht Täter, sie machen etwas nicht selbst, sondern sie nehmen nur teil, sie leisten Hilfe. Ja, und da brauchen wir in unserer strafrechtlichen Dogmatik immer eine sogenannte vorsätzliche rechtswidrige Haupttat. Also sie helfen jemandem, einen Diebstahl zu begehen, indem sie ihm Einbruchswerkzeug dazu zur Verfügung stellen. Ja, und jetzt rein rechtlich, wie die Rechtslage sich derzeit darstellt, fehlt es an einer solchen Haupttat. Thomas Weigand hat es gerade gesagt, der Suizid selbst ist nicht strafbar. Ich kann also zu einer Tat, die nicht strafbar ist, auch nicht Beihilfe leisten. Also das wäre jedenfalls auf Basis der allgemeinen Regelung der Fall. Natürlich kann man das kriminalisieren, dafür bräuchten wir dann aber eine eigene Norm. Die sagt also, in Ausnahmefällen kann ich auch die Beihilfe zu einer für denjenigen, der es selbst tut, nicht strafbaren Tat unter Strafe stellen. Da brauche ich eine eigene Norm, das war ja gerade der Paragraph 217. Da wir den nicht mehr haben, sind wir aber bei unseren allgemeinen Regelungen und damit ist keine Unterstützung eines Suizides strafbar.
Wir haben jetzt einiges über die straflose Suizidbeihilfe gehört. Nun gibt es aber auch die strafbare Tötung auf Verlangen. Herr Weigand, wie grenzt man denn diese beiden nun voneinander ab?
Also da muss man jetzt unterscheiden zwischen der üblichen Rechtslage oder der bisherigen und dem, was sich so in den letzten Monaten vielleicht daran geändert hat. Traditionell, was wir unseren Studierenden immer beibringen, ist, dass man sagt, erlaubt ist alles an Unterstützung, wenn derjenige, der aus dem Leben scheiden will, den letzten Akt selbst vornimmt. Man darf ihm also etwa ein Gift neben das Bett stellen und wenn er das Gift dann selbst trinkt, dann ist das erlaubte Beihilfe zum Suizid. Wenn der Helfer das Glas nimmt und der Suizident macht den Mund auf und der Helfer schüttet das Glas, den Inhalt des Glases hinein mit dem Gift, dann ist es Tötung auf Verlangen und strafbar nach § 216. Das ist also so die gängige Abgrenzung, die also jetzt, ich glaube, Sie wollen auf die neue Rechtsprechung ja noch zu sprechen kommen, etwas ins Wanken geraten ist.
Ein Satz vielleicht zu dieser Abgrenzung, die hat ja dann auch zu relativ verrückten Ergebnissen geführt. Also es ging darum zu sagen, hat man als Suizident diesen letzten letzten Akt selbst noch in der Hand selbst gesteuert. Und das führte dazu, dass man darüber gesprochen hat, angeblich gab es sogar solche Selbsttötungsmaschinen für Menschen, die bestimmte körperliche Funktionen nicht mehr hatten, also die tatsächlich sich jetzt keine Spritze hätten setzen können, die nicht einmal mehr die Hand zum Mund hätten führen können, um das Gift selbst zu nehmen. Also Apparate, die man zum Beispiel durch ein Blinzeln bedient. Ja, und dann durch das Blinzeln auslöst, dass eine Apparatur dann auslöst, dass eine Spritze injiziert wird. Ja, das ist natürlich relativ absurd, aber das war die Idee dahinter. Ne? Der letzte Akt war dann einer, der vom Suizidenten vorgenommen wurde. Und dann soll es nicht strafbar sein.
Herr Weigand, Sie haben die neue Rechtsprechung jetzt gerade schon angeteasert. Dieses Jahr im Juni gab es hier in Leipzig einen Beschluss des Bundesgerichtshofs, des 6. Senats, genau zu dieser Abgrenzungsfrage. Und der ist in Fachkreisen viel diskutiert worden, hat viel Beachtung gefunden. Und der Sachverhalt, ganz kurz zusammengefasst, war der folgende. Wir hatten einen todeswilligen und schwerkranken Mann, der wollte aus dem Leben scheiden und nahm tödliche Medikamente noch eigenständig ein. Also genau das, was Herr Weigand auch gerade skizziert hat. Und zusätzlich bat er aber seine Frau, eine Krankenschwester, ihm eine tödliche Dosis Insulin zu spritzen. Und das tat die Frau auch und es konnte dann festgestellt werden, diese Insulinspritzen waren auch das, was am Ende zum Tod des Mannes geführt hat. Jetzt muss man noch dazu sagen, also die wirken natürlich nicht sofort, sondern da gibt es eine gewisse Verzögerung. Das Ganze spielte am späten Abend, der Mann schlief dann irgendwann ein und zwischen Injektion und festgestellten Tod lagen dann ungefähr 4 Stunden. Die Frage, die sich also stellte und die erste Instanz auch bejaht hat, war, ob sich die Frau jetzt wegen Tötung auf Verlangen, also praktisch durch aktive Sterbehilfe, strafbar gemacht hat. Und der BGH beginnt da seine Entscheidung noch wie folgt, indem er auch sagt, entscheidend ist, wer den lebensbeendenden Akt eigenhändig ausführt. Und das ist hier die Insulinspritze, das ist relativ klar, die wird auf Wunsch, auf Verlangen des Mannes von der Frau gesetzt. Also es sieht ganz, ganz stark nach einer Tötung auf Verlangen aus. Der BGH kommt hier trotzdem zu einem anderen Ergebnis. Der sieht hier im Ergebnis eine straffreie Beihilfe zur Selbsttötung. Das wirkt ja irgendwie kontraintuitiv. Frau Hufen, wie kommt man zu dem Ergebnis in diesem Fall?
Also tatsächlich wäre das eigentlich so ein klassischer Lehrbuchfall gewesen, den wir sonst in der Vorlesung erzählt hätten, um den Paragraph 216 deutlich zu machen. Insoweit war die Entscheidung wirklich überraschend. Ich persönlich finde sie allerdings nicht unüberzeugend. Warum? Wenn wir wirklich sagen, es geht darum, abzugrenzen, ob jemand dokumentiert Übereilungsschutz, dass er wirklich aus dem Leben treten möchte, ja, wenn das die Ratio hinter unserem 216 ist, dann kann man hier zum einen feststellen, das hat er getan, denn er hat ja selbst auch Medikamente, die möglicherweise zum Tod geführt hätten, genommen und die Insulinspritze war ja eine Absicherung. Also diese Dokumentation haben wir hier. Der zweite ganz wichtige Schritt und auch maßgeblich für die Entscheidung war aber ein anderer, nämlich folgende Idee. Die Frau spritzt zwar das Insulin, aber danach hätte er ja Zeit gehabt, noch einen Notarzt zu rufen oder durch sie rufen zu lassen. Und da ist die Idee, die Tatherrschaft, also wer hat die Herrschaft über das Geschehen, geht auf ihn über. In dem Fall war es ein bisschen aufgrund auch der Umstände vielleicht schwierig, aber wenn wir uns mal vorstellen, jemand injiziert Ihnen ein Gift und Sie haben das Gegengift, was sofort wirken würde, direkt in der Hand. Es bleiben 2 Stunden Zeit und Sie sitzen, halten das Gegengift in der Hand, nehmen es aber nicht und sterben dann. Wer hat die Herrschaft? Ich würde sagen, ja, derjenige, der das sofort abwenden kann, hat die Herrschaft über diesen Prozess. Ja, also der BGH geht hier weg von dieser ganz, ja, ganz naturalistisch-faktischen Bestimmung, wer setzt den Akt und geht eher in eine Gesamtbetrachtung über. Ja, also schaut, wer beherrscht denn den Prozess, das Geschehen? Das haben viele Kollegen sehr kritisch gesehen, weil es natürlich jetzt nicht ganz sauber dogmatisch ist. Aber von der Idee, die hinter 216 steht, finde ich es durchaus überzeugend. Und man vermeidet diese, wie wir eben angesprochen haben, doch recht absurden Ergebnisse, zufälligen Ergebnisse mit diesen Tötungsmaschinen. Aber Thomas, wie siehst du das denn?
Ja, ich sehe das auch so. Was man vielleicht noch, also man muss zwei Dinge, man muss dazu sagen. Man muss sich ja jeden Sachverhalt sehr genau anschauen im Detail. Und hier war es so, dass zum einen angenommen wurde, dass die tödliche Wirkung des Insulin noch hätte aufgehalten werden können. Das müssen wir einfach den medizinischen Sachverständigen glauben, wenn innerhalb der nächsten paar Stunden der Mann ins Krankenhaus gebracht worden wäre und dort sachgemäß behandelt worden wäre. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Ehefrau des Mannes sich offenbar in allem ganz genau nach seinen Wünschen gerichtet hat. Er hatte also erst gesagt, bring mir die Medikamente, und dann, weil er aufgrund seiner Krankheit nicht mehr mit der Spritze hantieren konnte, hat er gesagt, jetzt bitte gib mir die Spritze. Und daraus konnte man schließen, dass wenn er der Frau dann gesagt hätte, aus welchen Gründen immer, jetzt ruf bitte einen Notarzt, ich will doch weiterleben, dass er dann auch sicher sein konnte, dass die Frau das tun würde. Diese Kombination führt dazu, dass man sagen kann, der Mann hat bis zum Verlust des Bewusstseins das ganze Geschehen in der Hand gehabt, er hat es gesteuert, es lief nach seinem Willen ab, und er hätte es auch ohne allzu große Probleme wieder aufhalten, zurückgängig machen können. Wenn diese Konstellation so nicht gegeben gewesen wäre, zum Beispiel die Ehefrau hätte ihm die Insulinspritzen gegeben und wäre dann weggefahren, sodass er ganz allein ist, hätte die Sache möglicherweise schon wieder ganz anders ausgesehen. Also nach dem Sachverhalt, so wie der BGH ihn vorgefunden hat, muss man sagen, der Suizident war tatsächlich, solange er noch bei Bewusstsein war, und das war wohl einige Zeit der Fall, noch in der Lage, das Geschehen zu steuern.
Thomas, was meinst du denn, wie sehr war das aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir beide die Entscheidung und auch die Begründung letztendlich gut finden, vom Ergebnis her gedacht? Wie sehr wollte der BGH eigentlich ein noch bestimmtes Ergebnis haben?
Da musst du mal die BGH-Richter fragen. Aber ich glaube schon, dass sie sozusagen auch dass der BGH zitiert in der Entscheidung ja auch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, über den wir gesprochen haben. Als der BGH schon das Gefühl hatte, der Wind dreht sich, die Autonomie des Sterbewilligen wird stärker in den Vordergrund gestellt. Und der BGH hat ja sogar angedeutet, obwohl es für den Fall jetzt nicht entscheidend war, dass auch die Regelung des Paragraphen 216 möglicherweise in dieser Form vor der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eingeschränkt werden muss. Und der BGH hat sich sicher mit diesem Trend zu größerer Anerkennung der Autonomie, hat sich dem gerne angeschlossen.
Das denke ich auch. Den Trend hat man beim BGH, gerade hier in Leipzig, beim 5. Strafsenat, ja tatsächlich schon häufiger gesehen in der Vergangenheit. Ich glaube, was aber auch eine Rolle spielt, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass Gerichte natürlich auch eine gewisse Tendenz haben, ein möglichst gerechtes Ergebnis zu erzielen. Und tatsächlich, wenn man sich das vorstellt, auch nochmal diesen Kontext, ne, der Ehefrau, die wirklich genau das tut, was ihr schwerst kranker Mann, der seit Jahren unter schweren Schmerzen gelitten hat, die genau das tut, was dieser Mann möchte, um aus dem Leben zu scheiden. Es war gar keine Zweifel daran, dass das sein Wille war, dieser Wille auch für jeden nachvollziehbar, dass diese Frau dann Gegenstand einer strafrechtlichen Verfolgung geworden ist, angeklagt wurde, jahrelang einem Verfahren unterzogen wurde. Das ist schon auch menschlich dramatisch.
Mit dem Beschluss könnte aber vielleicht auch folgende Problematik einhergehen. Wenn pflegebedürftige Menschen nun an einer Infusion oder Spritze sterben und der Täter sagt glaubhaft aus, der Tote habe das so gewollt, dann hätte er dem Insulinbeschluss zufolge nichts mehr zu befürchten. Herr Weigand, schafft der BGH hier nicht vielleicht aus Versehen die Anleitung zu einem perfekten Verbrechen?
Ja, aus Versehen wahrscheinlich nicht. Aber der Schlüssel zur Antwort liegt in dem Wort, das Sie genannt haben, glaubhaft. Es kommt ganz auf die Umstände des Falles an, ob derjenige, der sozusagen den letzten Schritt tut, tatsächlich, ob es ihm nachgewiesen werden kann, wenn man es mal umdreht, dass der Getötete die Sache nicht mehr beherrscht hat in dem Augenblick. Also schon eine leichte Abwandlung zeigt, dass es anders sein kann. Zum Beispiel, wenn in unserem Fall der sterbewillige Ehemann sagt, pass auf, ich will jetzt nicht mehr aufwachen, ich schlafe jetzt ein. Und wenn ich eingeschlafen bin, nimmst du irgendwann ein Kissen und drückst mir so lange auf den Kopf, bis ich tot bin. Dann hätte der Bundesgerichtshof nach der jetzigen Rechtsprechung Probleme, die Frau freizusprechen, weil ja der Mann also zu dem Zeitpunkt des Todes keine Steuerungsmöglichkeit mehr hatte. Also man muss schon sehr geschickt sein, um zu ihrer Frage zurückzukommen, dass man die Situation nachträglich so darstellen kann, dass sie wirklich überzeugend zum Ausdruck bringt, dass der Sterbewillige bis zuletzt das Geschehen in der Hand hatte.
Also ich glaube, das Jurastudium ist eh eine ganz gute Anleitung. Wenn man das perfekte Verbrechen begehen will, empfehle ich Strafrecht 1 bis 3. Da sieht man ja immer genau, wo die Grenzen sind. Hätte man vorher aber auch schaffen können. Ne? Sagte, ich habe ihm das besorgt, der hat sich das aber selbst noch gespritzt. Ne? Das hat er noch geschafft. Ne? Kann man ja auch einfach behaupten. Also insoweit sind natürlich diese Konstellationen, in denen zwei Menschen in einem Raum sind, hinterher ist einer tot und kann nichts mehr sagen, immer schwierig. Was auch wieder dafür spricht, Verfahrensregelungen einzuführen, um genau diesen Willen, auf den es ja zentral ankommt, besser zu dokumentieren.
Lassen Sie uns noch mal über diese Entscheidungsfreiheit sprechen, die dem Sterbewilligen jetzt noch verbleiben muss. Also wir haben das besprochen in dem Fall, der Mann war bettlägerig, der hatte schwerste Schmerzen, er konnte sich nicht mal mehr eine Spritze selbst setzen. Das gab jetzt auch das Gegengift, was Sie, Frau Hofen, angesprochen haben. Das war jetzt nicht zur Hand. Was würden Sie denn sagen, was für Anforderungen müsste man daran stellen? Also unter welchen Voraussetzungen kann man noch davon ausgehen, dass sich jemand diesen Auswirkungen entziehen kann? Muss das ohne jegliche fremde Hilfe gehen? Reicht es, wenn da Dritte eingreifen können oder die Frau wiederum noch einen Rettungsdienst beauftragen könnte? Wo ist da sinnvoll, eine Grenze zu ziehen?
Also abstrakt lässt sich eine Grenze wahrscheinlich nicht ziehen, sondern wird immer im Einzelfall schauen müssen. Ich glaube, hier war das, was Herr Wein gesagt hat, ganz wichtig, nämlich die Frage, wer beherrscht das Geschehen? Ist das, wäre das zum Beispiel möglicherweise anders zu bewerten, wenn das ein unbekannter Person gewesen wäre, der sagt, mach mal, setz mir mal die Spritze, aber sonst keine Interessen mit ihm verbunden hätte, wäre es möglicherweise etwas anderes gewesen, weil man dann nicht genau wüsste, beherrscht er auch über diese Person das Geschehen? Bei der langjährigen Ehefrau, die über den ganzen Prozess genau das getan hat, was er wollte, da würde ich die Anforderungen tatsächlich sehr weit unten anlegen und sagen, also er beherrscht den Gesamtprozess, er weiß genau in dem Moment, wo er sagt, ruf den Rettungswagen, dann müsste das reichen. Ja, also auch, wenn ich sicher sein kann, dass ich abwenden kann, was passiert, dann reicht mir das. Also ob ich das Gegengift in der Hand habe oder einen Menschen habe, von dem ich verlässlich sagen kann, der ruft jemanden mit dem Gegengift, das dürfte dann eigentlich keine Rolle spielen.
Wir haben zuvor bezüglich der Ratio zu 216 StGB gehört, dass dieser dem Schutz des Lebens dient. Und wie schon angesprochen, der Insulinbeschluss wirkt ja da etwas vom Ende her gedacht, mit dem Ziel, dass die Tat der Frau straffrei bleibt. Frau Hofen, ich würde da gerne noch mal etwas bei Ihnen nachhaken. Wäre es als Gesetzgeber jetzt nicht Zeit, über eine komplette Abschaffung des Paragraphen 216 StGB nachzudenken, wenn mit diesem Beschluss nur noch Taten wie beispielsweise ein Kopfschuss unter den Tatbestand fallen würden?
Ich meine, dass wir definitiv jetzt über den 216 nachdenken müssen, nicht nur aufgrund dieser Entscheidung, sondern auch schon im Lichte der bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidung. Der BGH hat es ja auch hier angedeutet, das verfassungsgerichtliche Urteil wirft die Frage auf, was machen wir denn zum Beispiel mit Fällen, in denen Menschen schlicht nicht mehr selbstständig diesen letzten Akt vollziehen können. Ja, also wo ich wirklich keine Abwendungsmöglichkeit, keine Herrschaft mehr habe. Ja, diese Leute bleiben ja außen vor, auch nach dem BGH-Beschluss. Und darüber, gerade über diese Frage müssen wir nachdenken, wie wir deren Recht auch auf autonomes Sterben denn sicherstellen können. Insoweit enttäuschen mich da ein Stück weit auch die Entwürfe, die es bislang gibt, weil sie diese Frage, ich glaube tatsächlich auch aus Sorge vor dem Klima und den Diskussionen in der Gesellschaft, einfach bislang aussparen. Und darüber müssen wir reden. Der 216 in seiner jetzigen Fassung, der kann so nicht mehr gelten, meine ich. Ja, der BGH deutet eine verfassungskonforme Reduktion an, also dass man in bestimmten Fällen ihn dann einfach nicht mehr anwendet. Aber es sollte nicht Aufgabe der Rechtsprechung sein. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben immer weiter durchzusetzen, das muss eigentlich der Gesetzgeber tun. Thomas, wie siehst du das?
Ja, bin ich ganz der Ansicht, dass der Gesetzgeber das tun muss. Es ist nur eine verdammt schwere Aufgabe für den Gesetzgeber. Einerseits politisch, weil es, wie wir gesehen haben, in der Bevölkerung zwar eine Mehrheit gibt, grundsätzlich für die Schaffung der Möglichkeit aktiver Sterbehilfe, aber es gibt auch eine Minderheit, und wir wissen, dass die Leute, denen der Schutz des menschlichen Lebens am Herzen liegt, dass die auch sehr vokal sind und sich auch im politischen Prozess sicher zu Wort melden würden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, über den können wir vielleicht noch näher sprechen, ist eben die Frage, wenn man eine Möglichkeit aktiver Sterbehilfe schaffen möchte, wie sie ja beispielsweise in Holland und in Belgien existiert, wie genau man diese Möglichkeit ausgestalten will und an welchen Kriterien inhaltlicher, also substanzieller und prozeduraler Art man das festmachen möchte.
Wenn wir jetzt darüber nachdenken, was von der Tötung auf Verlangen noch übrig bleibt, dann schauen wir vielleicht einfach nochmal direkt in den Beschluss, in das, was der BGH hier gesagt hat im Insulinbeschluss. Schreiben dort, der Senat neigt zu der Auffassung, dass die vom Bundesverfassungsgericht in Bezug auf § 217 StGB entwickelten Grundsätze auch auf 216 übertragbar sind. Und Frau Hofen, Sie haben die verfassungskonforme Auslegung schon angesprochen. Das sieht der Senat so, dass jedenfalls diejenigen Fälle ausgenommen werden müssen, in denen es der sterbewilligen Person dann faktisch unmöglich ist, aus dem Leben zu scheiden, ohne dass dieser letzte Akt eben von einer dritten Person durchgeführt wird. Das Bundesverfassungsgericht sagt aber auch, diese Möglichkeit zu einer verfassungskonformen Auslegung, die endet halt da, wo sie mit dem Wortlaut und mit dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers, über den haben wir gesprochen, der ist schon sehr alt, aber gar nicht so unklar. Also jedenfalls dort, wo dann Widerspruch entsteht, ist diese verfassungskonforme Auslegung begrenzt. Herr Weigand, welche unmittelbaren Auswirkungen auf 216 lassen sich denn jetzt aus diesem 217-Urteil rauslesen?
Also ich würde das genauso interpretieren, wie Sie es gerade gesagt haben, dass man als Gericht jetzt nicht hingehen kann und wenn ein klassischer Fall des 216 angeklagt ist, sagen kann, ja, wir wenden den 216 nicht an, weil wir das im Lichte des Verfassungsgerichtsurteils nicht für richtig halten. Also das geht in unserem Rechtssystem sicher nicht, sondern es müsste tatsächlich der Gesetzgeber tätig werden. Und wie gesagt, es sind auch ja viele Einzelfragen völlig offen, was nun in Ordnung sein soll und was weiterhin strafbar bleiben soll. Und das kann nicht jedem Richter überlassen bleiben, wie die geregelt sind.
Das Verfassungsgericht sagt an dieser Entscheidung, ich habe das am Anfang schon mal gesagt, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Entscheidung des Einzelnen, sein Leben zu beenden, entsprechend von seinem Verständnis ausgehend, was die Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der Existenz angeht, dass das von der Gesellschaft zu respektieren ist. Also wir haben keine Motivbewertung des Suizids vorzunehmen. Das klingt ja in Bezug auf autonome Entscheidungen sehr, sehr großzügig, aber es sagt sich auch immer ein bisschen einfacher, wenn man von dieser Entscheidung eben zum Beispiel als Hinterbliebener nicht betroffen ist. Also vielleicht kann sich das Bundesverfassungsgericht das schön aus der Distanz angucken, aber für die tatsächlich betroffenen Menschen mag das manchmal ein bisschen anders aussehen, gerade wenn man das Gefühl hat, diese Entscheidung aus dem Leben zu scheiden, die wäre dann doch irgendwie noch abwendbar gewesen, wenn dann nochmal ein Gespräch gesucht worden wäre oder ähnliches. Frau Hofen, inwieweit ist denn so eine Verhinderung von Sterbehilfe noch Schutz von Autonomie und des Lebens und wie viel davon ist vielleicht auch einfach motiviert durch gesellschaftliches und politisches Unbehagen mit dem Tod, mit dem Suizid insbesondere und einfach Ausdruck davon, ein Problem damit zu haben, diese Entscheidung wirklich so zu respektieren?
Ja, das sind jetzt sehr grundlegende und wirklich schwierige Fragen. Ich meine aber, dass im Kern das, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, richtig ist. Der Mensch ist ein autonomes Wesen. Die Erwartungen, Hoffnungen, die andere an ihn oder sie knüpfen, sind nun mal für seine Entscheidung nicht maßgeblich. Und ja, ich finde, jeder Mensch, der sich für den Suizid entscheidet, der sollte aus ethischen Gründen sehr genau darüber nachdenken, was er damit auch seinem Umfeld antut. Ne, das ist klar. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, ein selbstbestimmter Mensch kann eine selbstbestimmte Entscheidung treffen, muss sich nicht den Erwartungen anderer unterwerfen. Und es kann auch gute Gründe geben, die nicht medizinisch indiziert sind. Es ist natürlich leichter. Ne? Das sind ja die Fälle, in denen wir, über die wir auch regelmäßig sprechen, dass jemand wirklich schon eine schwere Krankheit hat. Das ist eine Frage von vielleicht Tagen oder Wochen. Es geht um die Abwendung erheblicher Schmerzen oder Leiden. Ne? Da fällt es uns auch als Rechtsstaat leichter zu sagen, also diesen Menschen müssen wir ja auch helfen. Da geht es ja auch um die Verhinderung von Leid. Da könnte man ja sogar was über eine moralische Pflicht zur Hilfe diskutieren. Der Bilanz-Selbstmord ist etwas anderes, also Suizid, der Bilanz-Suizid ist etwas anderes. Dort trifft jemand eine Entscheidung, die ein anderer vielleicht ganz anders getroffen hätte. Ja, und das ist natürlich viel schwerer damit auch für den Gesetzgeber oder das Recht damit umzugehen. Ich glaube trotzdem, es kann gute Gründe geben, dass jemand sagt, ich hatte bisher ein schönes Leben, aber jetzt ist dieses oder jenes in meinem Leben passiert, ich komme zu dem Ergebnis, es lohnt sich für mich nicht mehr. Ja, und auch eine solche existenzialistischere Entscheidung, der dürfen wir nicht entgegenstehen. Die Frage ist allerdings, und na, das ist etwas, wo wir auch schon viel diskutiert haben, muss der Staat hier helfen? Ja, denn das ist wieder etwas anderes. Wir dürfen so etwas nicht verbieten. Ne? Wir dürften dann einen fehlgeschlagenen Suizidversuch nicht bestrafen. Aber ist der Staat hier wirklich in der Verantwortung, in einem solchen Fall das zu unterstützen, indem er aktive Sterbehilfe ermöglicht, indem er Medikamente zur Verfügung stellt? Da kann man, meine ich, schon differenzieren. Oder was meinst du, Thomas?
Ja, also vielleicht zunächst mal noch ein Punkt zu dem, was Sie angesprochen haben, Interessen auch der Hinterbliebenen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Erfahrung hat, aber ich weiß es aus dem Bekanntenkreis, dass also Menschen, bei denen ein Angehöriger vielleicht auch ohne Ankündigung durch Suizid aus dem Leben geschieden ist, die leiden zum Teil sehr stark darunter, ne? Weil man dann auch fragt, sind wir schuld gewesen in irgendeiner Form und so weiter. Also das ist schon ein wichtiger Gesichtspunkt. Und in einem der drei Gesetzentwürfe, ich glaube mindestens in einem der drei, ist, was ich sehr vernünftig finde, auch vorgesehen, dass Suizidhilfe nur geleistet werden darf, wenn ein Beratungsgespräch gewissermaßen mit dem Suizidenten stattgefunden hat. So ähnlich wie beim Schwangerschaftsabbruch, dass man also die Optionen offenlegt und erklärt, was das für die Angehörigen vielleicht für Folgen hat und so weiter. Also das finde ich einen sehr wichtigen Gesichtspunkt. Und die andere Frage, was du gerade angesprochen hast, wo kann man es dem Menschen, der aus dem Leben scheiden möchte, selbst überlassen und sagen, bitteschön, wenn du meinst, jetzt ohne deinen gerade verstorbenen Hund nicht mehr leben zu können, ist das deine Sache? Niemand wird dich dafür bestrafen, wenn du jetzt irgendwelche Maßnahmen ergreifst. Aber bitte komm nicht zu uns und sag, dass wir dir entsprechende Mittel geben müssen. Ne? Das heißt, deswegen auch in dem Urteil des Bundesgerichtshofs ist ja gezielt davon die Rede, dass ein möglicher Anspruch auf staatliche Hilfe jedenfalls oder auf Straffreiheit der aktiven Sterbehilfe nur dann bestehen kann, wenn derjenige, der aus dem Leben scheiden möchte, das selbst faktisch nicht bewerkstelligen kann. Also da könnte man drüber reden. Auch dann taucht immer noch die Frage auf, ist in einem solchen Fall dann vielleicht tatsächlich noch eine substanzielle Bewertung durch denjenigen geboten oder möglich, der dann die aktive Handlung vornehmen soll. Also wenn jemand sagt, ich bin, keine Ahnung, querschnittgelähmt und kann also nichts unternehmen und habe jetzt gerade eine große Enttäuschung im Leben erlitten, jemand hat mich verlassen oder was auch immer, ich möchte deswegen jetzt getötet werden. Muss man diesem Wunsch nachkommen, nach dem Motto, das Bundesverfassungsgericht sagt, jeder kann autonom über das Ende des Lebens entscheiden, oder kann man sagen, also das reicht uns jetzt nicht als Grund, das machen wir nicht als Staat. Ne?
Aber das ist natürlich, ne, also man bewegt sich da in so eine ganz gefährliche Richtung, ne, der Motivbewertung, ne, dass man sich anmaßt, darüber zu entscheiden, was ist denn ein hinreichender Grund, nicht mehr leben zu wollen. Also ich weiß, ich hatte mal eine ganz kontroverse Diskussion mit jemandem, wo wir über das Beispiel gesprochen haben, man verliert Mann und zwei Kinder beim Autounfall. Ich finde das völlig legitim, dass jemand sagt, mit diesem Schmerz möchte ich nicht leben, ich scheide aus dem Leben. Wenn er sagt, nein, man hat eine Pflicht weiterzumachen. Woher kommt eine solche Pflicht? Überhaupt keine Pflicht. Ne? Also ich kann leben oder sterben, wie ich möchte. Ja, und deswegen diese Bewertung von Motiven ist heikel. Ne? Ist heikel. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Und ich meine, es ist halt wichtig zu sagen, wir reden ja immer noch auch über das Strafrecht. Bestrafe ich jemanden, der einem Menschen, wie du ihn gerade skizziert hast, Thomas, der einem solchen Menschen hilft? Dann würde ich sagen, nein. Ja, da kann es nicht darum gehen, den zu bestrafen, den strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, wenn der einen anderen in seinem Sterbewunsch unterstützt hat. Für mich ist wirklich der wichtigste Aspekt, war dieser Sterbewunsch wirklich autonom gefasst und war er dauerhaft? Und da kommen wir, weil Sie so ein bisschen gesamtgesellschaftliche Probleme angesprochen haben, natürlich auch an ganz wichtige Fragen. Ja, dass von vielen ja gesagt wird, wenn wir die Sterbehilfe, insbesondere auch die aktive Sterbehilfe, erlauben, wenn wir in der Gesellschaft so einen Konsens finden, auch wann immer man nicht mehr möchte, soll man doch aus dem Leben scheiden und jeder hilft einem dabei, dass wir vielleicht Menschen auch unterbewusst zur Sterbehilfe drängen. Ja, also dass vielleicht irgendwann wir in einer Gesellschaft leben, wo jemand meint, naja, ich habe jetzt die besten Jahre hinter mir, ich falle doch meiner Familie noch zur Last, vielleicht sind Pflegeheime werden immer teurer, dann scheide ich doch lieber aus dem Leben oder halt von seiner Familie auch dazu gedrängt wird. Ne? Das ist so ein bisschen die Kehrseite und das darf man auch nicht vernachlässigen. Ich glaube, dieses Argument ist, da ist durchaus auch was dran.
Herr Weigand, gehen wir nun davon aus, es gäbe eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe. Wie könnte denn nun konkret ein Verfahren dazu aussehen?
Ja, also ich kann mich da zunächst mal, ich bin in meinem früheren Leben auch Rechtsvergleicher gewesen, deswegen gucke ich dann gern mal ins Ausland. Und wie ich schon sagte, in den Niederlanden und in Belgien gibt es entsprechende Regelungen, die im Wesentlichen darauf hinauslaufen, dass von Fachleuten, also meistens dann Psychiatern, festgestellt wird, ob die Person, die getötet werden möchte, im Vollbesitz der geistigen Kräfte ist. Das ist ein Problem, auf das man vielleicht, das wir vielleicht noch sprechen können. Und dass dieser Sterbewunsch also freiwillig gefasst ist und auch anhaltend ist. Da kann man also mehrere Anhörungen ansetzen, in bestimmten zeitlichen Abstand, um also Augenblicksverstimmungen da als maßgeblich auszuschließen. Und das Ganze sollte dann auch also nach dem Vier-Augen-Prinzip von mindestens zwei Fachleuten unabhängig voneinander geprüft werden. Wenn die zu dem Ergebnis kommen, dass vielleicht Voraussetzungen, sage ich gleich noch was, aber dass also der Sterbewunsch akzeptabel ist, dann ist die holländische Lösung so, dass gleichwertig entweder der Arzt dem Patienten sagen kann, ich gebe Ihnen jetzt dieses Medikament, damit gehen Sie nach Hause, nehmen es ein, da schlafen Sie ein und wachen nicht mehr auf. Oder wenn der Patient sagt, mir ist das zu unsicher, geben Sie, Herr Doktor, mir doch lieber die Spritze, dass auch das genauso zulässig ist, wenn diese formalen Voraussetzungen erfüllt sind. Da muss man hinzusagen, dass sowohl in Holland als auch in Belgien eine materielle Voraussetzung besteht, nämlich, dass der Sterbewillige unter, jetzt frei übersetzt, unter schweren und anhaltenden körperlichen oder geistigen krankhaften Einschränkungen leidet. Also man kann nicht, wie in meinem Beispiel vorhin, einfach hingehen und sagen, Herr Doktor, mein Hund ist gestorben, bitte spritzen Sie mich tot. Ne? Sondern es muss eben auch festgestellt werden, dass diese schweren anhaltenden Leiden bestehen und deswegen der Wunsch zu sterben nachvollziehbar ist.
Wir spinnen das Beispiel mal weiter. Frau Hofen, sollte denn die aktive Sterbehilfe an ein Alter gebunden sein? Also wie würde es sich in Grenzsituationen verhalten, wo beispielsweise ein Kind einen Sterbewunsch hat?
Ja, Sterbehilfe bei Kindern ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, das auch zu Recht kontrovers diskutiert wird. Ich meine, wir können nicht, was einige tun, aber das überzeugt mich nicht, sagen, gar keine Sterbehilfe bei Kindern. Denn gerade bei Kindern kann es natürlich auch Fälle schwerster Krankheiten geben, die mit schwerem körperlichen Leid verbunden sind. Ich würde es bei Kindern aber tatsächlich ganz klar darauf begrenzen, ja, auf solche Fälle. Und da denke ich, können wir nicht einfach pauschal sagen, nur weil jemand ein bestimmtes Alter nicht erreicht hat, können wir hier nicht helfen durch bestimmte Medikamente. Was ein ganz heikler Punkt ist, wo ich aber auch noch keine feste Meinung habe, ist, welche Rolle die Eltern hier spielen. Da haben wir auch bei den verschiedenen Würfen viel drüber diskutiert in der Konsultationsphase. Sollten Eltern ein Vetorecht haben bzw. zustimmen müssen? Da gibt es viele Argumente dafür dagegen. Zu sagen, also im bestimmten Alter, vielleicht mit 16 Jahren, wie wir auch sonst bei körperlichen Eingriffen ja davon ausgehen, wenn eine bestimmte Reife, geistige Reife, Einsichtsfähigkeit da ist, entscheidet die Person selbst. Ja, sollte das hier auch so sein? Bei jüngeren Menschen, wie ist es dort? Sollen dann die Eltern entscheiden dürfen, / müssen, ob ihr Kind diese Sterbehilfe bekommt? Das ist ja auch eine große emotionale Last, letztendlich die Entscheidung zu treffen, mein Kind soll jetzt sterben und das hängt von meinem Entschluss ab. Ja, das ist auch sicher eine psychisch erhebliche Belastung, aber gut, was ist nicht in einem solchen Kontext eine erhebliche Belastung? Ja, aber es wird tatsächlich auch überlegt, ob Eltern eine Art Vetorecht haben sollten. Ja, auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, das sind die, wir sprachen über die Angehörigen, die übrig bleiben. Ja, das sind die, die mit dem Verlust leben müssen und deren Belange zu berücksichtigen, das halte ich auch schon für sehr wichtig. Aber ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich habe noch keine abschließende Meinung. Wie ist es bei dir, Thomas?
Ja, ich sehe es auch als problematisch. Ich kann vielleicht auch dazu sagen, in Belgien hat man das Gesetz vor jetzt, glaube ich, 9 Jahren speziell in diesem Punkt geändert. Das war früher also nur für Erwachsene zugänglich, die Sterbehilfe. Und man hat es bewusst geändert und gesagt, auch Personen, die noch nicht erwachsen sind, können von sich aus wirksam diesen Sterbewunsch äußern, wenn sie einsichtsfähig sind, also wenn sie nach Einschätzung der Psychiater in der Lage sind, die Tragweite dieses Wunsches zu erfassen. Also man könnte sich da 16- oder 17-Jährige ohne weiteres vorstellen, speziell wenn sie also unter schweren körperlichen Schmerzen leiden. Ne? Man hat es also offensichtlich eingeführt, weil ein Bedarf dafür gesehen wurde. Mit dem Vetorecht der Eltern würde ich dir prinzipiell zustimmen. Es gibt natürlich Fälle, ich weiß nicht, ob Sie diesen sehr instruktiven Roman The Children's Act kennen, wo die Eltern wiederum aus mehr oder weniger sachfremden religiösen Gründen entscheiden, dass das Kind, obwohl es schwer leidet, nicht sterben darf oder sterben soll. Ne, da kommt man dann wieder an die Grenze, wo man sagt, vielleicht sollte dann jedenfalls auch ein Familiengericht da sein, das ein solches Veto der Eltern wieder außer Kraft setzen könnte. Ne?
Ich hätte noch mal eine Frage zu den Entwürfen, die jetzt eingebracht wurden. Die verfolgen ja unterschiedliche Ansätze, inwieweit das Strafrecht da involviert ist. Also es gibt einen Entwurf, der möchte den alten 217 StGB im Prinzip wieder aufleben lassen und so ein bisschen ergänzen und entschärfen. Dann gibt es andere Entwürfe, die wollen das nicht machen. Würden Sie sagen, das Strafrecht ist der richtige Ort, um hier eine Regelung zu finden? Oder sollte das lieber, also das hat ja auch immer ein gewisses Unwerturteil, wenn das im Strafgesetzbuch drinsteht, sollte das vielleicht lieber außerhalb dessen geregelt werden?
Schwierige Frage. Das Strafrecht ist natürlich an sich der richtige Ort, wenn es um so bedeutende Rechtsgüter wie das Leben geht. Also insoweit ist eine Regelung im Strafrecht grundsätzlich in Ordnung. Es hängt natürlich sehr davon ab, was man überhaupt noch regeln möchte. Also in dem Entwurf etwa von den Grünen, da geht es ja sehr stark um verfahrensrechtliche Absicherung. Und wenn dann jemand gegen Verfahrensvorgaben verstößt, da sind wir nicht im Strafrecht, das gehört ganz klar ins Ordnungswidrigkeitenrecht. Also insoweit muss man, finde ich, sehr genau hinschauen, was man regeln möchte. Der Vorschlag, der jetzt den 217 reaktivieren will, den finde ich, wie Sie vielleicht denken können, grundsätzlich nicht gut und nicht überzeugend. Davon sollte man definitiv die Finger lassen, von so einer allgemeinen strafrechtlichen Norm. Ich denke, und das beantwortet dann doch Ihre Frage wahrscheinlich, dass wir ein Sterbehilfegesetz brauchen. Wir sollten nicht im allgemeinen StGB sein, sondern wir brauchen ein Gesetz, was die besondere Situation der Sterbehilfe regelt, mit all den Dingen, die dazugehören. Suizidbegleitung, Zugang zu Medikamenten und aktive Sterbehilfe. Und dass man dann vielleicht die eine oder andere Norm auch als strafrechtliche Norm ausgestaltet, das ist denkbar, hängt davon ab, wie man es genau macht. Aber es sollte ein eigenständiges Gesetz sein und nicht genauso behandelt werden im Grundsatz wie jeder Mord und Totschlag.
Sehen Sie das auch so, Herr Weidt?
Ja, also das war ja eines der Probleme des alten und aufgehobenen Paragraphen 217, dass man eigentlich den Grund für die Strafbarkeit gar nicht angeben konnte. Also wurde immer so vage gesagt, naja, es wird ein Klima geschaffen, in dem es als selbstverständlich angesehen wird, dass man aus dem Leben scheiden kann und so weiter. Aber ein handfester Grund, dass ein Rechtsgut verletzt wird durch die Suizidunterstützung, war gar nicht gegeben. Deswegen halte ich auch nichts davon, den 217 nun wieder zum Leben zu erwecken. In einem der Entwürfe, in einem der beiden anderen Entwürfe, sind auch Sanktionsnormen enthalten. Im Wesentlichen, wie sonst auch, bei Verletzungen von Verfahrensvorschriften, Ordnungswidrigkeiten. Allerdings ist eines, was ich auch dann für richtig halte, ist unter Strafe gestellt, wenn etwa ein begutachtender Arzt bewusst ein falsches Gutachten macht. Also sagt der Proband, ist völlig bei klarem Bewusstsein, wenn das nicht stimmt. Das ist ein Sonderfall der ärztlichen Falschbeurkundung. Ne? Aber sonst würde ich auch sagen, man soll es in einem eigenen Gesetz regeln und da stehen die Verfahrensvorschriften im Vordergrund.
Damit neigt sich unsere Aufnahme dem Ende zu. Herr Weigand, haben Sie denn noch abschließende Worte?
Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass dieser schwierige Komplex in absehbarer Zeit einer rational vernünftigen Lösung zugeführt wird. Wenn Sachkunde gebraucht wird, Elisa Hofen steht zur Verfügung.
Bitte nicht. Aber ja, in der Tat ist das aber ein wichtiger Appell an die Sachkunde. Denn tatsächlich ist das ein so emotionales Thema, auch zu Recht emotionales Thema, dass dann manchmal auch ein bisschen in den Hintergrund tritt eine sagen wir, vernünftige, ruhige Abwägung auch der verschiedenen Belange. Und da sollte man, denke ich, versuchen, keine Extremlösung zu finden, sondern wirklich zu schauen, dass man da eine interessengerechte Lösung findet. Ich bin gespannt, was aus den Entwürfen wird. Ich würde mir wünschen, dass es nochmal einen ganz neuen Ansatz gibt, einen wirklich holistischen Ansatz, in dem wir alle wichtigen Aspekte der Sterbehilfe in den Blick nimmt. Vielleicht wäre tatsächlich eine Expertenkommission dafür notwendig, die dann auch den jeweiligen politischen Vorstellungen entsprechend natürlich natürlich aber dann zuarbeitet und sagt dann, wenn ihr das wollt, muss es oder so geregelt sein. Also ein bisschen Expertise und Sachkunde sollte da rein. Und ja, gesellschaftlich, wir hatten es eingangs erwähnt, denke ich, müssen wir über das Sterben mehr sprechen. Das ist etwas, was uns alle irgendwann ereilen wird. Was, ja, hier sind die meisten im Publikum ja sehr, sehr jung, aber Eltern, Großeltern werden irgendwann auch vor dieser Frage stehen. Und wir vermeiden dieses Thema oft, ne? Denn man stirbt irgendwie dann doch für sich allein. Aber es ist ein wahnsinnig ethisch, moralisch schwieriges Thema. Und ich glaube, wir müssen uns darüber einigen, als Gesellschaft, unter welchen Voraussetzungen wollen wir Sterbehilfe anerkennen. Wir müssen auch sehen, selbst wenn wir ein liberales Sterbehilferecht schaffen, wofür ich ja sehr bin, dass wir trotzdem ganz klar einer solchen Idee entgegenwirken. Menschliches Leben ist im Alter nichts mehr wert. Man sollte das Leben doch irgendwann beenden. Das Pflegeheim ist zu teuer. Auch darüber muss man offen reden. Also wie gehen wir mit Alter um, gerade in einer Gesellschaft, die ja alte Menschen nicht mehr, wie es vielleicht früher noch war, stark integriert. Ja, man lebt mit Großeltern nicht mehr zusammen, ja, sondern man schiebt Menschen im bestimmten Alter wie aus unserer Lebensrealität ja ein Stück weit weg. Und ja, also das macht unseren gesellschaftlichen Umgang mit Alter und Sterben nicht einfacher.
Dann sind wir am Ende des Gesprächs zu viert hier vorne angelangt. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden für Ihre Gedanken und Antworten zum Thema Sterbehilfe.
Dankeschön.
Jetzt erst recht ist eine Produktion des Legal Labs für Jura und Journalismus an der Universität Leipzig unter der Leitung von Professorin Dr. Elisa Hofen. Moderation Jakob Horn und Johanna Demel. Produktion Philipp Ehlen, Johanna Demel, Jakob Horn, Erik Winter. Redaktion Jakob Horn und Johanna Demel. Musik Jakob Horn, Schnitt, Ton und Post-Production Erik Winter.